BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
Die Lage von Kulmbach kündigt sich bereits in weiter Ferne durch seine hohe Bergfeste, die Plassenburg, an. Es war früher Residenzstadt der Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach und ziemlich gut befestigt, wovon noch die Spuren übrig sind. Fast wie Beineck ist es im tiefen Taleinschnitt, der sich jedoch nach Westen bedeutend öffnet, gebaut. Das Tal ist fruchtbar und die umgebenden Berge, deren urbar gemachte Bezirke Rieten genannt werden, sind mit Weinreben, Hopfen und Obstbäumen bepflanzt. 500 Häuser sind die Wohnstätte von 3000 bis 4000 glücklichen Bürgern, die hier in ungetrübter Ruhe, fern vom Geräusch der Welt, die mäßigen, aber sicheren Güter genießen, die ihnen das Schicksal verlieh. Nicht immer war es so. Die Fäden des Mittelalters mit ihrem Schwertergeklirr und Trompetengeschmetter zogen oft durch dieses Tal und um die Wälle dieser hohen und weitläufigen Fürstenburg, von der wir hier eine Ansicht liefern. Kulmbach wurde 1430 von den Hussiten überfallen, niedergebrannt und seine Bewohner wurden mit der Grausamkeit jener Zeit gequält und ermordet. Im Dreißigjährigen Krieg erlitt es gleichfalls viele Drangsale, besonders durch den kaiserlichen General Lamboy, denselben, der auch die feste Coburg belagerte. Die Stadt ist nett gebaut. Ihre Straßen haben ein reinliches Ansehen und in ihrer nächsten Umgebung befinden sich Gesellschaftsgärten, von denen einer, der des Casinos, eine wahrhaft grandiose Aussicht auf das mächtige Bergschloss gewährt, das sich ihm gegenüber erhebt. Der Weg, der auf die Plassenburg führt, ist wohlgebaut, obgleich sehr steil, und er steigt schneckenförmig zwischen Lindenalleen aufwärts. Die gewaltigen Mauern, die mit Kanonen gespickten Basteien, der weite Umfang, die Opulenz des Baus, deuten auf einen fürstlichen Erbauer. Und in der Tat war derselbe Herzog Otto aus Meraner Geschlecht, der sie im 13. Jahrhundert zum Sitz seiner Erben bestimmte. 1554 wurde sie von den Bundstädten nach einer siebenmonatigen Belagerung unter Herzog Heinrich von Braunschweig zerstört. 12 Jahre später hielt jedoch Markgraf Friedrich schon wieder seinen feierlichen Einzug in die hergestellte Burg. Bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts blieb sie Residenz, welche dann unter Markgraf Christian von Kulmbach und Plassenburg weg nach Bayreuth verlegt wurde. An einem Wachhaus vorüber, worin Helme glänzen und lustige bayerische Soldaten sich vernehmen lassen, gelangen wir durch Vorhöfe und gewölbte Tore in einen sehr schönen viereckigen Hofraum, der mit Türmen und Arkaden voll reicher Architektur ausgeschmückt ist. Alles verkündet altdeutsche Festigkeit und Pracht, den Fürstensitz früherer Zeiten, und schon wähnen wir, einer der zahlreichen Türme oder Altane werde sich öffnen und ein geschmückter Edelknabe im Schimmer eines seidenen Wamses, den Falken auf der leichten Hand, werde hervortreten oder Schöneres, ein holdseliges Fräulein im Jagdkleid, das nach ihrem purpurgeschirrten Zelter ruft. Da schreiten bleiche, kränkliche Gestalten des Unglücks und der Schmach über den Hof. Ihre Kleidung ist zweifarbig, ihr Antlitz aber trägt nur eine Farbe, die des Grams. und wir werden inne, dass es ein Strafhaus ist, in das wir getreten sind. Seit mehr als 20 Jahren dient die Plassenburg dieser traurigen Bestimmung. Gefängnisse, Kerker und Strafhäuser, Schafott und Galeeren sind leider Notwendigkeiten des Staatenlebens. Aber gern wenden wir unseren Blick von der Stelle hinweg, wo unser Bruder, wenn auch der Schuldige, leidet. Die Behandlung der Gefangenen von Plassenburg wird indessen als menschlich gerühmt. Sie werden beschäftigt und man verfertigt in ihren dicht gefüllten, aber traurigen Sälen, in denen gezwungenes Schweigen herrscht, allerlei Zeugstoffe, selbst Tuch. Indessen können wir nicht weiter streiten, ohne einen Blick seitwärts auf Lukas Cranachs Vaterstadt geworfen zu haben, welche nur 2 Meilen nördlich von Kulmbach gelegen ist. Kronach, am Zusammenfluss der Bäche Kronach, Haslach und Rodach gelegen, ist eine kleine, gut gebaute Stadt mit einer Festung, Rosenberg genannt, welche hoch über ihr thront wie die Plassenburg über Kulmbach. Hier wurde im Jahre 1472 der berühmte Maler geboren, der sozusagen der Repräsentant der altdeutschen Schule ist. Während des Bauern- und des Dreißigjährigen Krieges zeichneten sich die Bewohner Kronachs durch unerschütterliche Treue gegen ihren Landesherrn, den Fürstbischof von Bamberg, aus. Die Schweden begingen hier die Grausamkeit aus Rache, dass sie den Rosenberg nicht erobern konnten, 3 gefangene Bürger lebendig zu schinden, deren Bild später in das Stadtwappen aufgenommen wurde. Der Rosenberg ist nicht, wie die Plassenburg, ein Strafarbeitshaus geworden, sondern ist seiner ursprünglichen Bestimmung treu geblieben. Er wurde in verschiedenen Zeitpunkten erweitert, besser befestigt und der erste Krieger unserer Zeit sogar, Napoleon, wandelte auf seinen Wällen, ließ sie in besseren Zustand setzen und mit Palisaden umgeben. Heutzutage ist Rosenberg eine bayerische Festung dritten Ranges unter einem Kommandanten und einer mäßigen Besatzung. Eine Stunde westlich von Kulmbach erhebt sich ein hübsches Schloss von grauem Quadergestein, von Bäumen und Wiesen umgeben, deren üppiges Grün und schwellendes Gras erraten lassen, dass ihr Boden von irgendeiner Najade benetzt wird. Das Schloss heißt Steinhausen und ist ein Besitztum der freiherrlichen Familie von Guttenberg. Im Angesicht seiner Mauern begegnen sich 2 Flüsse, silbern und hell, noch unverdorbene Söhne des Gebirges, 2 Brüder, der Weiße und der Rote Main. Und sie umarmen sich, freudig rauschend, wie 2 Jünglinge, die, aus der Tür des Vaterhauses tretend, sich zur langen Wanderung durch die Fremde die Hand reichen. Wir müssen die Wiege des Roten Mains aufsuchen, nachdem wir an der des Weißen gestanden sind. Er entspringt unter einem Felsen des sogenannten Gottesfeldes, unweit dem Städtchen Kreußen, nimmt bei dem Dorf St. Johannes die Steinach auf und eilt in schönen Windungen durch die Auen der Hauptstadt des ehemaligen Markgrafentums und jetzt von Oberfranken, dem ansehnlichen, ja prächtigen Bayreuth zu, von dem unser Werk nachstehend eine Ansicht liefert. Der jugendliche Fluss spiegelt wohlgefällig die Stadt mit ihren Türmen, breiten, regelmäßigen Straßen und Palästen. Früher war Bayreuth mit Glanz erfüllt und prunkliebende Fürsten und Fürstinnen haben überall ihre Spuren hier zurückgelassen, die jedoch allmählich verbleichen. Es hat 12.000 Einwohner, ein schönes Schloss, ein Gymnasium, ein prächtiges Opernhaus, Rathaus, eine Kaserne, Münze und so weiter. Mit Bayreuth ist das Städtchen St. Georgen verbunden, das Markgraf Georg Wilhelm gegründet hat und dessen Nachfolger es mit mehreren Privilegien beschenkten. Gärten, Alleen, Spaziergänge und öffentliche Springbrunnen verschönern Bayreuth und auf mehreren Plätzen trifft man noch Bildsäulen oder Monumente seiner alten Beherrscher. Trotz all dieses Heiteren und Glänzenden fühlt es sich in den Straßen dieser Stadt, dass ihnen etwas mangelt, dass der Geist gewichen ist, der sie erschuf, und nächst dem, dass einst hier eine Nachahmung gewaltet hat, die den Glanz einer größeren Hauptstadt in dieser kleineren wiederzugeben bemüht war. Eine Schwester Friedrichs II. Von Preußen, die Gemahlin des Markgrafen Friedrich, hat mehrere Gebäude nach Berliner Maßstab aufrichten lassen. Zu ihnen gehört das prächtige Opernhaus, dessen innerer Raum fast ganz vergoldet und mit 4 Reihen Logen versehen ist. Kein seltsamerer Anblick, als wenn in diesem ungeheuren und prachtvollen Lokal, dessen Aufbau selbst zu den glänzendsten Zeiten des Markgrafentums eine wenig überlegte Verschwendung genannt werden muss, wenn hier eine wandernde Schauspielergesellschaft Vorstellungen gibt. Der Verfasser war einst Zeuge einer solchen Vorstellung. Auf der Bühne war eine Bühne gebaut, den Kräften der Spielenden angemessen, so dass rings um dieselbe noch weiter leerer Raum blieb. Einzelne Lampen versuchten vergebens, das unermessliche Proszenium zu erleuchten, dessen Vergoldung aus dem Dunkel, das ringsum herrschte, trübe Blitze auf die einzelnen Köpfe der Zuschauer herabwarf, die sich darin verloren. Es ist schwer anzunehmen, dass dieses Haus bei der Bevölkerung der Stadt jemals dicht angefüllt war. Eine Stunde von derselben, beim Pfarrdorf St. Johannes, liegt das Lustschloss, die Eremitage, mit seinen Gärten, welche Markgraf Wilhelm im Jahre 1718 anlegte und die später durch Markgraf Friedrich bedeutend erweitert und verschönert wurden. Das Ganze mit seinen Gebäuden, Tempeln, Alleen, Wasserkünsten, Grotten, die mit Muscheln und Perlen ausgelegt sind, trägt indessen zu sehr den überladenen und kleinlichen Geschmack des vorigen Jahrhunderts an sich, als dass es den heutigen Schönheitssinn befriedigen könnte. Ein anderes Lustschloss in der Nähe heißt Fantaisie und ist jetzt Besitztum des Herzogs Alexander von Württemberg. Ein sehr schöner alter Baum, eine Linde, in der Umgebung dieses Schlosses, ist uns würdig erschienen, durch den Grabstichel nachstehend veranschaulicht zu werden. Wer vor dem Jahre 1825 in der Allee Lust wandelte, die von Bayreuth nach der Eremitage führt, konnte in derselben einem schlicht gekleideten, unscheinbaren Mann mittlerer Größe begegnen, der täglich nach der Eremitage ging und dabei in einer kleinen Schenke einkehrte, die ziemlich in der Mitte des Weges liegt. In dem Stübchen der Wirtin setzte sich der Mann nieder und ließ sich einen Deckelkrug des vortrefflichen Biers einschenken, welches in Stadt und Umgegend gebraut wird. Und während er es trank, schloss sich seine erhabene Seele dem Himmel auf. Der Geist des Getränkes, der die Fiebern anderer Gehirne betäubt, erzeugte in dem Seinigen die Träume eines Gottes. Mit olympischer Ironie lächelte er auf das Leben herab, und Frau Poggenudels Ohr vernahm das erste Tönen, den ersten Anklang von Gedanken, die bald darauf das Entzücken der Welt werden sollten. »O Jean-Paul, wer könnte dich vergessen? Jeder Biertrinker aber tröste sich damit, dass du auch einer warst.« Von Bayreuth aus schlängelt sich der Fluss zwischen Dörfern und Rittersitzen hin und nimmt zahllose Bäche in sich auf, die von beiden Seiten zu seinem silbernen Bett herbeieilen. Wir wollen nur einen nennen, den Aubach, welcher der bedeutendste von diesen ist und aus der gräflich-giechischen Herrschaft kommt, deren altes Stammschloss Giech, eine schöne Ruine, 5 Stunden von Bamberg, einen der höchsten Berge der Gegend krönt. Der Aubach fließt durch Turnau, die jetzige Residenz der Grafen von Giech und ihres Herrschaftsgerichts, einem Marktflecken von 1400 Einwohnern mit einem Schloss und schönem Garten. Bedeutend durch sie verstärkt, geht der Rote Main immer kräftiger seiner Vereinigung mit dem Weißen entgegen, die, wie wir bereits wissen, beim Schloss Steinhausen stattfindet. Nunmehr legen beide ihre Bezeichnungen Weiß und Rot ab. Der Main ist gebildet und rollt ohne weiteres Beiwort den inneren Tälern Frankens zu, deren Schmuck, deren Kleinod, deren Stolz und Liebe er ist. Burgkunststadt, ein Marktflecken, liegt auf seinem linken Ufer. Zwischen diesem und dem Dorf Michelau nimmt er die Rodach auf, die ihm das holzhandelnde Kronach mit Flößen bedeckt zuschickt. Immer mehr erweitert sich das Tal, immer mannigfaltiger und schöner wird es. Das Grafenschloss Schnei zeigt sich bereits mit seinen weißen Wänden und mit der Stadt Lichtenfels, deren Türme ein wenig südlicher sich erheben, erblickt man zugleich das schönste aller fränkischen Schlösser, Banz, auf seiner waldigen Höhe ragen. Wir haben in der Tat Ursache zu beklagen, dass das hier gegebene Bild von diesen beiden Punkten den letzteren nicht zu seinem Hauptgegenstand gewählt hat. Banz erscheint hier klein, geringfügig, unbedeutend und ist doch dies alles nicht. Wer ahnte, wenn er einen Blick auf dieses sonst sehr gute Blatt wirft, nur im geringsten die Pracht der Portale, der Treppen, der Terrassen von Banz? Lichtenfels, das Ehrenwerte, das aber keinen besonderen Vorzug weiter hat, als den im Maintal zu liegen, verzeihe, wenn wir es flüchtig durcheilen und nicht mal den Turm sehen wollen, in welchem, wenn es nicht überhaupt der Sonnen ist, der alte wilde Ritter Falken von Lichtenstein vom Hohenstein während des Bauernkrieges einige Zeit lang mit seinem Sohn gefangen saß. Oder die Stube in der Bischofsmütze, wo Pater Benedikt aus dem nahen Kloster so gern seine Humpen trank, wo der Stadtschreiber den grämlichen Wirt foppte und Thomas Münzer, der vagabundierende Pfarrer, mit dem geistlichen Abgesandten des Würzburger Bischofs, Herrn Mord, das ewig denkwürdige Zusammentreffen hatte. Genug, wenn wir alle diese historischen Lokale nicht zu besichtigen uns auferlegen, um nur so bald als möglich die Höhe der schönen Abtei zu gewinnen, die eine Stunde von Lichtenfels entfernt ist. Die Gründung von Banz verliert sich in sehr frühe Zeiten. Grafen von Banz, deren Namen und Siegel bereits im 11. Jahrhundert bekannt waren, mögen die ersten Erbauer eines Schlosses auf diesem Platz gewesen sein, das sie später der Kirche übergaben und in ein Kloster umwandelten. Die Bestätigung von Banz als solches durch den Bischof Adalbert von Würzburg geschah im Jahr 1096. Bald erweiterten sich seine Besitzungen durch Schenkungen und andere Akte, und es blühte im Lauf der Jahrhunderte zu einer der reichsten Benediktinerabteien empor. Mehrere Mal brannte es nieder, wurde aber jedes Mal prächtiger wieder aufgebaut, als es vorher gewesen war. Kunst und Wissenschaft fanden die edelste Pflege im Innern des Klosters, das hierdurch sich vor vielen anderen auszeichnete. Fast jedes Jahrhundert erzog Männer in den Reihen der Benediktinerväter zu Banz, die als Schriftsteller und Gelehrte sich einen Namen erwarben. Der benachbarte Adel geizte nach dem Vorzug, ihnen seine Söhne zur Erziehung anzuvertrauen, was mittelbar dazu beitrug, die Besitzungen des Klosters zu erweitern, indem die darin erzogenen Jünglinge nicht selten ihm späterhin einen Teil ihrer Güter abtraten. Der Bauernkrieg, mehr aber noch der Dreißigjährige, vernichtete indessen auf grausame Weise und auf lange hinaus den Flor der Abtei. Niedergebrannt, geplündert, jahrelang in den Händen der Schweden, vermochte sie während des ganzen 17. Jahrhunderts sich nicht wieder zu erholen. Das 18. war ihr günstiger. Sie erhielt während desselben unter verschiedenen reichen und kunstliebenden Äbten ihre jetzige Gestalt. Die schönen Gebäude, Terrassen und Sammlungen, welche berühmt waren wie ihre Bibliothek, ihre Kunst-, Münz- und Naturalienkabinette. Gleich das zweite Jahr des jetzigen Säkulums brachte der Abtei als solcher den Tod. Sie wurde unter König Maximilian von Bayern 1802 säkularisiert. Und die Mönche, ihren Abt an der Spitze, mussten ihre Hallen verlassen. Die kostbare Büchersammlung und das Naturalienkabinett wurden zur Grundlage zweier großer öffentlicher Anstalten nach Bamberg. Das Münzkabinett aber wurde nach München geschafft. Die Gebäude machte man zum Sitz eines Landgerichts, eines Rentamts und so weiter, bis Herzog Wilhelm von Bayern, das Haupt einer Nebenlinie der regierenden königlichen Familie, das ehemalige Kloster mit seiner ganzen Herrschaft, Dörfern, Höfen, Wäldern und Wiesen, um den sehr geringen Preis von 309.000 Gulden kaufte. Seitdem verweilte dieser alte, ehrwürdige Fürst jeden Sommer mit seiner Hofhaltung zu Banz. Nach dem Tod desselben wurde es Erbe seines Enkels, des jungen Herzogs Maximilian, der es noch besitzt. Wir überschreiten den Main beim Dorf auf einer schönen steinernen Brücke und folgen der zwischen Baumgängen emporführenden Kunststraße, welche uns auf den Gipfel des Berges führt, worauf Banz ruht. Durch das äußere, mit einer königlichen Krone geschmückte Tor in den Hof getreten, erblicken wir gegenüber das langgestreckte und hohe Schloss mit seinen Flügeln und Seitengebäuden und Türmen, alle von glatten Quadersteinen gebaut, sich erheben. Auffahrten und Treppen streben von zwei Seiten zu seinem Portal empor. Hier beginnen die Korridore und Galerien, welche den Kundigen durch die unteren Räume des Schlosses und endlich einer Tür entgegenleiten, die, weit geöffnet, schon von fern den noch in der Tiefe in der Galerie befindlichen mit dem Anhauch einer weichen Luft und mit einem Blick in das Paradies lockt. Es ist die Tür zur großen Terrasse. Einige Stufen führen zu derselben, und indem wir ihren Boden betreten, müssen wir gestehen, dass es ein herrlicher Anblick ist, der sich uns darbietet. In wahrhaft grandiosen Verhältnissen umfängt die Terrasse, von einer mächtigen, prächtigen Balustrade eingefasst, die ganze östliche Seite des Schlosses und beherrscht eine Gegend, deren Lieblichkeit in der Tat nicht viele ihresgleichen findet. Da liegt das ganze Maintal im Kranz seiner ernsten Gebirge, ausgebreitet wie ein blühender Garten vor uns. Der Fluss in zahllosen Windungen, als sträube er sich, dieses schöne Tal zu verlassen, leuchtet wie ein silbernes Band aus dem Grün der Wiesen oder der ihn beschattenden Ulmen herauf. Seine kleinen Städte mit ihren spitzen Türmen, die Dörfer, die rebenbedeckten Abhänge der Hügel, die Saatenfelder, welche von Segen geschwellt wogen, ja, man muss es den Benediktiner Mönchen lassen, dass sie anmutige Orte für ihre Klöster zu wählen wussten. Mitten durch das Tal führt die große Straße von Bayern nach Sachsen, und am südlichen Horizont zeigt sich in der Entfernung von 6 Stunden die alte Babenburg von Bamberg. 2 Gegenstände nehmen unsere Aufmerksamkeit vorzüglich in Anspruch. Es sind die Wallfahrtskirche 14 Heiligen, welche auf der anderen Seite des Talsbands gegenüber liegt, und ihr schönes hohes Portal mitten aus dem sie umgebenden Wald erhebt, und der Staffelberg. Ein seltsam gestalteter, basaltartiger Fels, dessen Stirn mit einer Kapelle und Kreuzen geschmückt ist. Wir werden beiden einen kurzen Besuch abstatten, nachdem wir zuvor Banz ein wenig durchwandert haben. Das Merkwürdigste ist seine Kirche, welche den südlichen Flügel des Schlosses einnimmt und mit 2 schlank emporsteigenden schönen Türmen geschmückt ist. Reiche Vergoldungen, Gemälde in Fresko und auf Leinwand, zahlreiche Altäre, über welchen die Gerippe der Heiligen, denen sie gewidmet sind, mit Perlen, Steinen und Flitter geputzt, in kostbaren gläsernen Särgen ruhen. Genug, der ganze Pomp eines klösterlichen Doms tritt hier unverändert, unangetastet dem Beschauer entgegen. Die Kirche ist das Einzige, was auf diese Weise aus den Klosterzeiten gerettet worden ist, obwohl die Türme die Hälfte ihrer schönen Glocken hergeben mussten, welche man zerschlug und als altes Metall an die Juden verkaufte. Sie ist zugleich die Ruhestätte eines Mannes, der den emporgehobenen Söhnen der neuen Zeit und einer Nation angehörte, welcher alle säkularisierten Klöster und alle zerschlagenen Glocken das Ende ihrer Existenz zuschreiben dürfen. Ein napoleonischer Feldherr, Fürst Berthier, dem Herzog Wilhelm durch Heirat verwandt geworden, schläft unter einem der hiesigen Altäre den prachtvollen Rausch des Ruhmes aus. Man kennt das unglückliche Ende, das der Marschall im Jahr 1813 in Bamberg nahm. Unter den Messgewändern, die in einer der Kirche angrenzenden Kapelle gezeigt werden, gibt es sehr prächtige. Und eines namentlich zieht die Aufmerksamkeit des Beschauers durch den erläuternden Bericht des Kirchners ungemein an sich. Denn derselbe versichert, es sei das Sterbekleid Maria Stuarts, woraus die Stola, die er jetzt zeigen werde, verfertigt sei. Er bringt zugleich einen schwarzen, schweren Stoff zum Vorschein, der mit breiten, goldenen, gewundenen Streifen und mit Palmen durchwirkt ist. Ein kostbarer Stoff, der an sich nichts Heterogenes mit dem Gedanken hat, er habe einst eine Königin gekleidet. Fragt man nun, wie das Sterbekleid der unglücklichen Königin von Schottland gerade hierher nach Franken geraten sei, so erhält man die Antwort, dass ihre Diener es nach Hamburg gebracht und dort von einem Agenten des eben regierenden Bischofs von Bamberg gekauft und so an das Kloster gekommen sei. Ganz unmöglich wäre auf diese Art die im Grunde an und für sich gleichgültige Sache nicht. Interessanter als dieses Kleid und wichtiger zugleich ist jedenfalls das Kabinett fossiler Gegenstände, das zu Banz aufgestellt ist. Keine Gegend kann reicher sein an Petrifakten als die hiesige. Der Staffelberg und die benachbarten Fluren sind mit Muscheln, Ammonshörnern und den Abdrücken von Tieren und Pflanzen förmlich bedeckt. Und es ist meist aus seinen Tiefen und Höhlen, dass aufmerksame Naturforscher eine große Anzahl Überreste antediluvianischer Tiere gesammelt und systematisch geordnet aufgestellt haben. Da sieht man Rückenwirbel, Köpfe, vegetabilische Bildungen einer Zeit, die nicht mehr nach Menschenalter und Jahrhundert berechnet, sondern nur nach vergangenen Äonen geahndet werden kann. Einer Zeit, wo unser schöner Planet vielleicht in anderen Bahnen und nach anderen Gesetzen durch den Weltraum rollte und wo die Gegenden, die das Menschengeschlecht jetzt seit mehreren Jahrtausenden bewohnt, jedenfalls von Ozeanen überflutet waren. Was aber der Grund ist, dass einzelne Punkte mehr als andere die Spuren davon tragen, wie hier der Staffelberg, ist eine Frage, deren Erläuterung wir uns billig erlassen. Sehr angenehm für furchtlose Bergsteiger ist der Fußpfad, der vom Schloss durch den Wald nach der Mainfähre hinabgeht. Ganz unten am Ufer des Flusses wölbt ein alter Kastanienbaum sein grünes Dach über ein kleines friedliches Haus, in dem die Fährleute wohnen. Nehmen wir an, dass es ein Heiligentag, etwa das Himmelfahrtsfest sei, an dem wir unter diesem Baum ankommen, um übergesetzt zu werden. Hoch über dem Wald ertönen Glocken der ehemaligen Abtei und begleiten den Gesang frommer Prozessionen, die mit ihren roten Fahnen oder bunten Heiligenbildern durch das grüne Tal ziehen oder eben über den Fluss setzen, ohne dass das Geschäft des Einschiffens, die Wasserfahrt und das Landen im Mindesten ihre demutsvolle Andacht unterbräche. Oder sie klimmen singend den Berg empor, wobei der Schweiß von den Stirnen der Pilger fließt, während sie fortfahren, die Mutter Gottes zu preisen. Etwas anderes liegt in den Augen, den Mienen, den Antlitzen der Landleute und ihrer Weiber, welche den katholischen Maingrund bewohnen, als in der äußeren Erscheinung ihrer protestantischen Nachbarn oder gar der Bauern des nördlichen Deutschland. Schwer würde es letzterem ankommen, der Führer einer Prozession zu sein und seiner Gemeinde voran oder in ihrem Chor eine Standarte tragend unter beständigem lautem Gebet nach einer stundenweit entfernten Kirche zu wallen, um hier in der Zerknirschung seiner Sünden auf dem harten Boden zu knien und den Weihrauchduft der Altäre in seine Lungen zu atmen. Solche Übungen, die oft wiederkehren, müssen notwendig auf Wesen, Tun und Haltung influieren und geben dem Landvolk des katholischen Franken jenen Anstrich von kirchlicher Hingebung, Demut, Beschränktheit, der sich namentlich bei den Frauen ausspricht.